Liebe Gemeinde, wir sind unterwegs mit Jona und unser Thema heißt: Mit Jona lernen, was Gnade ist. Das ist der dritte Abend, der letzte. Haben wir es gelernt? Was ist Gnade? Ich will jetzt keine Handzeichen sehen, aber ich habe mir im Laufe der Woche, wenn ich auf Leute getroffen bin, die ich, sagen wir so, die gehören nicht zu meinem engeren Sympathiekreis. Ja, das ist ja ein feiner Ausdruck, um nicht zu sagen, ich kann sie nicht ausstehen. Ja. Und solche Leute gibt es immer mal im Leben. Und wenn man dann auf sie trifft, und so ging es mir, ich dachte an Jona. Ich dachte, Gott geht mir nach und er will, dass sich dieses Verhältnis ändert. Wir sind im Grunde in unserer Geschichte in diesem dritten Teil bei dem Höhepunkt. Wir sind an dem Punkt, weswegen diese ganze Jona-Geschichte bei uns im Gesprächskreis und hier in der Gemeinde überhaupt Thema ist. Nämlich Gottes Gnade für dich. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, wir werden zwei Kapitel heute miteinander lesen. Ziemlich viel Text, ihr dürft mitlesen hier an der Leinwand. Aber ich hoffe, ihr findet euch wieder und dass es euch so geht wie mir. Denn das will Gottes Wort, im Alten wie im Neuen Testament. Es will unser Herz berühren. Wenn wir im Alten Testament Texte lesen, sagen manche, oh, das ist alles so urlange her. Das Alte Testament ist so wichtig. Es illustriert praktisch das Neue Testament. Und was Gnade ist, merken wir, wenn wir auf das Kreuz schauen. Wir werden beim nächsten Gottesdienst ein bisschen ein Kuriosum haben. Ich erinnere mich nicht, wann es das letzte Mal war. Erster Advent und Abendmahl auf einen Tag. Wir denken daran, dass Jesus in diese Welt kam. Mit einem Ziel, damit wir Gnade erleben. Denn wir Menschen, wir brauchen Gnade, weil wir sind von Natur aus eher ungnädig. Vielleicht guckt ihr mich jetzt an und sagst, du kannst ja nur von dir sprechen. Das stimmt. Lesen wir zunächst einmal Gottes Wort. Und zwar das dritte Kapitel, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne hier mitlesen. Ich habe die alte Luther-Übersetzung gewählt, so könnte der Text ein bisschen abweichen von der Übersetzung eurer Bibel. Jona Kapitel 3. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineve und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Nineve, wie der Herr gesagt hat. Nineve aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineve untergehen. Da glaubten die Leute von Nineve an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Nineve kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineve als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und dann jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Zunächst einmal so weit. Eigentlich könnte man meinen, das wäre ein hervorragender Abschluss für das Buch Jona. Den Herrn gereut das Übel und er tat's nicht. Das wünsche ich mir sehr für mein Leben. Dass der Herr es nicht tut, was ich eigentlich verdient habe. Aber das Buch Jona geht weiter. Und so richtig interessant für uns wird es eigentlich jetzt hier. Wir lesen Kapitel 4. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war und weshalb ich auch eilends nach Tarsus fliehen musste. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sagte Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sagte: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, die du nicht aufgezogen hast, die in einer Nacht gewahrt und in einer Nacht verdarb. Und mich soll nicht jammern Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Soweit Gottes Wort. So endet das Buch Jona. Im Grunde mit einer Frage, und wir bekommen die Antwort nicht. Sollte mich nicht jammern? Eigentlich bekommen wir die Antwort schon, denn es ist eine rhetorische Frage. Denn Gott gereute es, und das ist die Antwort. Nur, wie ging Jona damit um? Konnte er damit umgehen? Konnte er das verstehen? Konnte er das annehmen? Oder blieb er bei seinem Zorn und bei seinem Hader mit dem Allmächtigen? Warum hadert Jona? Warum ist Jona so verärgert? Jona hat die große Gnade Gottes erlebt. Auf der Flucht vor Gott merkt er auf einmal: Gott lässt mich nicht einfach laufen. Gott lässt mich nicht einfach untergehen und sagt: Du hast es nicht besser gewollt. Nein, Gott ist gnädig mit mir und er rettet mich. Er war eingestiegen auf dieses Schiff mit Kurs nach Südspanien, mit dem er von Gott wegkommen wollte. Er wollte ihn aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen kommen. Und plötzlich begreift Jona, dass der Gott, dem er dient, an den er glaubt, ein langmütiger Gott ist. Ein geduldiger Gott. Das ist wie ein starkes Seil, das ihn hält. Und darum ging Jona nicht unter. Als sie den Ausreißer, der Gott aus der Schule laufen wollte, kurzerhand über Bord warfen. Jona wurde gerettet und bekommt erneut den Auftrag, eigentlich eine zweite Chance, nach Nineveh zu gehen. Nineveh, das ist heute Mosul, mehr oder minder. Wenn ihr also bei den Nachrichten unterwegs seid und ihr hört diesen Namen, denkt an Jona. Denkt an Nineveh. Jona bekommt eine zweite Chance. Noch einmal hört er den gleichen Auftrag: Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Jona wird trotzdem von Gott gebraucht. Ich bin so froh, dass, wenn ich die Bibel aufschlage, ich nicht ständig von irgendwelchen Helden lesen muss, wo ich denke: Oh la la, da ist die Messlatte aber hochgelegt. Da komme ich nicht mit. Das ist eine andere Welt. Das ist für mich unrealistisch. Dieses Lied: Alles will ich Jesu weihen. Das kenne ich von meiner Kindheit an. Und ich kenne es auswendig, wahrscheinlich alle vier Verse. Als ich 20 war, öffnete sich sozusagen der eiserne Vorhang in den Osten. Wir konnten in die Ukraine einreisen. Und das Jans-Team, damals in unserer Gegend sehr populär, auch als Musiker, und ich hatte da auch persönlichen Kontakt, das kam auf die Idee, wir fahren da jetzt rüber und nutzen die Gunst der Stunde und werden evangelisieren, was das Zeug hält. Unser erster Versuch misslang, wir bekamen kein Visum. Im zweiten Anlauf, ein Jahr später, waren unsere Organisatoren klüger und wir hatten einen schönen großen Bus mit einem roten Kreuz drauf. Dazu hatten wir Rollstühle an Bord, Gehwagen, Krücken und sowas. Und so kamen wir in die Ukraine. Und ich mit knappe 20 habe dann irgendwo in der Gegend um Kiew Open Air dieses Lied auf Russisch gesungen. Das war ein Knaller. Ich kann Russisch weder lesen noch schreiben, aber man kann ja alles lernen. Aber im Vorfeld gab es eine knallharte Diskussion. Denn nicht nur ich, sondern auch einige in unserer Gruppe, wir waren als Musiker, als Gruppe dort unterwegs, die waren der Meinung, so von Herzen kann ich das nicht singen. Hier ist die Messlatte sehr hoch. Alles will ich Jesus weihen? Wenn es doch wenigstens heißen möchte, alles möchte oder es wäre schön, wenn. Irgendwie, aber das reimt sich nicht. Kann man nicht singen. Es muss schon beim Will bleiben. Und wir hatten eine echte Challenge, das war eine echte Herausforderung für uns, so weit zu kommen, dass wir singen konnten, ja, ich will. Ich weiß nicht, wer das Lied ausgesucht hatte für diese Tournee, aber es war auch nötig, dass wir ihm alles weihen. Denn unser Bus wurde aufgebrochen, ein Teil unseres Equipments wurde gestohlen, die Gemeinden dort vor Ort, sie waren erschrocken, entsetzt, traurig. Sie konnten den Verlust natürlich nicht ersetzen. Wer stiehlt oder bestiehlt Leute, die diesem Land dienen? Alles will ich Jesu weihen, haben wir gesungen. Für mich ein schwieriges Lied. Die Messlatte, die liegt so hoch. Darum bin ich froh um einen Jona. Jona ist ein Mensch wie ich, vielleicht auch wie du. Lieber Gottesdienstbesucher, ein Mensch wie du und ich, der nicht immer auf Anhieb bereit ist, den Weg zu gehen, den er als Auftrag Gottes wahrnimmt. Alles will ich Jesu weihen? Gibt es da nicht noch ein paar Sachen, wo ich sage, na gut, mit Ausnahme meiner Harley. Harley-Fahrer wissen, es gibt zwei Dinge, die verleiht man nicht, das ist die Harley und die Frau. Nee? So, das ist ein gängiger Spruch. Alles will ich weihen. Was ist mit meiner Zeit? Brauche ich nicht Zeit für mich? Was ist mit meinem Geld? Ich bin ja begeistert und fasziniert über die 1000 Euro, die erreichen wir heute vermutlich nicht. Bueno, alles will ich Jesu weihen. Ich merke, in meinem Herzen ist der Wunsch schon da. Und damit beginnt es, den Willen zu formen, denn es beginnt mit dem Wunsch. Und dann kommt der Wille. Jona, er hatte seinen eigenen Willen. Und hier finde ich mich wieder. Manchmal will ich nicht. Und Jona wollte nicht. Und erst im zweiten Anlauf, als er merkte, wie gnädig Gott mit ihm selbst ist, ist er bereit, dem Auftrag Gottes nachzugehen. Noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Wir haben am Dienstag darüber nachgedacht, was wäre, wenn heute jemand auftauchen würde mit so einer Botschaft. Stellt euch vor, ich hätte einen Gastredner eingeladen, den ich nicht so gut kenne, ich versuche das zu vermeiden. Und der steht hier auf der Kanzel und auf einmal kommt so ein prophetisches Wort hier von vorne. Und ich sitze da vorne und denke, oh, was soll ich jetzt tun? Muss ich jetzt aufstehen und ihm widersprechen? Oder soll ich schnell den Saft abdrehen, damit man nicht noch mehr sowas hört? Was tun? Jona ging durch die Stadt und sagte, noch 40 Tage und Nineveh wird untergehen. Eine Stadt mit einer hohen Kultur, eine Stadt mit 120.000 Einwohnern. Wir haben uns die Ausmaße der inneren Mauer angeschaut. Da können heute 3 PKWs nebeneinander fahren. So breit war die Mauer, 30 Meter hoch. Unglaublich für die damalige Zeit. Da kommt Jona und sagt, Nineveh wird untergehen. Interessanterweise niemand fragt sich, wie denn? Als Noah ein Schiff baute, da auf dem Berg, dann fragten ihn die Leute, Noah, sieht gut aus, was du da machst, aber wie denn? Wie soll A, das Schiff ans Wasser kommen oder B, wie das Wasser zum Schiff? Nineveh war die am besten befestigte Stadt der damaligen Zivilisation. Und trotzdem glaubten die Leute Jona, als er sagte, noch 40 Tage. Und sie bekehrten sich. Ich staune über die große Gnade Gottes, die ein Versager wie Jona braucht, um solche Menschen, die schlimmere Heiden waren, als wir uns das vorstellen können, zum Glauben zu führen. Und ich atme innerlich erleichtert auf. Denn ich merke, wenn Gott solche Leute wie Jona gebraucht, dann kann er mich vielleicht auch noch gebrauchen. Ich brauche nicht traurig zu sein. Ja, ich muss erst recht nicht verzweifeln über mein eigenes Unvermögen. Und ich verstehe, ich bin wie so ein zerknitterter Briefbogen, auf dem Gott seine Nachricht schreibt und die er dann Menschen unter die Nase hält. Gott, er hat Jona seine große Gnade spüren lassen. Er hätte es verdient, dass Gott ihn loslässt und sagt, hey, ich habe dich gerufen, du willst nicht, jetzt nehme ich jemand anders, sollen sie dich halt über Bord werfen. Jona lernte Gottes Gnade an sich kennen. Und ich glaube, um sinnvoll anderen Leuten von Gottes Gnade zu sprechen, muss man sie erst an sich selbst erlebt haben. Sonst ist unser Zeugnis einfach nicht glaubwürdig. Denn wer hört schon auf fromme Sprüche? Aber man hört auf Erfahrungswerte. Trotzdem hatte Jona Schwierigkeiten mit der Gnade für dich und mit der Gnade für die anderen. Wenn wir mit Jona lernen, was Gnade ist, dann geht es in diesem dritten Teil darum, den gnädigen Umgang mit anderen zu lernen. Wie war der Umgang Jonas mit den Menschen aus Nineveh? Das erste, sie waren entrüstet. Er war entrüstet, dass Gott das Übel reute, das er Nineveh angekündigt hatte. Da lesen wir, es verdross Jona sehr und er wurde zornig. Er war entrüstet über diese Menschen von Nineveh. Was er in dieser Stadt alles gesehen hat, das schrie zum Himmel. Diese Gottlosigkeit, dieser moralische Verfall, das konnte doch so nicht weitergehen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, Jona war auch entrüstet über Gott. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gott seine Großoffensive wieder zurückzog. Er konnte nicht einordnen, dass Gott auf die innere Umkehr und die Gebete dieser Leute von Nineveh antwortete. In einem Satz, Jona hatte massiv Schwierigkeiten damit, dass Gott mit anderen Menschen so gnädig umging. Das haben die doch nicht verdient. Denkt ihr gerade an Menschen, von denen ihr auch glaubt, das haben die nicht verdient? Die waren so gemein mit mir. Die haben mir Unrecht getan, tun es vielleicht immer noch. Die haben mich Nerven gekostet und Geld. Und jetzt soll ich gnädig mit ihnen sein? Und wir neiden ihnen jeden Erfolg, sondern warten eigentlich darauf, dass sie bestraft werden, weil sie haben es ja verdient. Jona hatte Schwierigkeiten damit, dass Gott mit anderen Menschen gnädig umging. Und wie sollte Jona, der Prophet Israels, das zu Hause verkaufen? Das Gericht Jonas über die Feinde Israels und der Untergang Ninevehs wären zu Hause Erfolgsmeldungen gewesen. Aber die Nachricht, dass Ninive umkehrt, wieder aufblüht und möglicherweise für seine Landsleute, für sein Volk wieder zu einer großen Gefahr wird, das wäre eine ruinöse Nachricht. Damit konnte er im Grunde kaum nach Hause gehen. Jona ist entrüstet. Ein zweites. Das zweite ist Distanz. Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder, machte dort eine Hütte, da setzte er sich drunter in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Merken wir, er zweifelt immer noch dran. Vielleicht gibt es ja doch ein Riesenerdbeben oder der Blitz vom Himmel oder was immer. Er ging hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder. Jona nimmt Distanz zur Stadt, aber er nimmt auch Distanz zu seinem Gott. Jona ahnt schon, dass es nichts wird mit dem Untergang Ninive. So verlässt er die Stadt, geht nach Osten, da gibt es Berge mit einer guten Aussicht auf Ninive. Von dort will er beobachten, was passiert. Wir merken, Jona ist nicht mehr der Prediger. Er ist nicht mehr der, der von der Gnade Gottes spricht. Wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit kommen, haben wir eine gewaltige Botschaft für die Welt, in der wir leben. Wir sprechen von dem Licht, das in die Welt kommt. Eine ähnliche Botschaft hatte auch Jona. Aber nachdem er seinen Job gemacht hatte, setzte er sich weit weg mit gutem Blick und war auf einmal in der Zuschauerrolle. Und was bei Ninive geschah, das berührte ihn innerlich kein bisschen. Sollte doch Ninive ruhig untergehen, die haben es nicht besser verdient. Merken wir, unser Gerechtigkeitssinn, das ist in unserem Herzen immer vorhanden. Und wir gönnen Leuten, die uns übel mitgespielt haben, nicht, dass es ihnen gut geht. Wir erwarten, dass sie gestraft werden. Sie sollten die Konsequenzen ihres Lebens doch tragen. Ein drittes. Maßlosigkeit. Ich habe mit euch gelesen, Gott sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen und die war in einer Nacht und in einer Nacht verdarb sie. Da sitzt Jona in seinem Gartenhäuschen vor den Toren Ninives und freut sich an dieser Pflanze, die ihm so schön Schatten spendet. Im Moment, ich weiß, ist Schatten nicht so in, wir suchen eher die Sonne, wenn sie scheint, ja. Aber es wird nicht mehr lange dauern, dann wechseln wir die Straßenseite, weil auf der anderen Seite Schatten ist. Niemand geht im Sommer freiwillig in der Sonne, wenn er auch im Schatten laufen könnte. So auch da im Orient. Dieser Rizinusstrauß, der hatte es ihm angetan. Er war in so kurzer Zeit gewachsen, dass sein Schatten eine echte Wohltat war. Und so hegte und pflegte er ihn. Und er lässt es gut sein für sich, da draußen fernab vom Großstadtlärm Ninives. Doch dann geht diese Staude ein. Kein Schatten mehr. Jona ist wütend. Die Menschen von Ninive sind ihm egal, aber das kleine private Glück, das eigene Wohlbefinden, das ist so wichtig, das zählt. Die Maßstäbe in diesem kleinkarierten Leben des Jona mit dem engen Horizont seines Vorgärtchens sind merkwürdig verzerrt und verschoben. Dich jammert die Staude, fragt ihn Gott. Ein weiteres. Gott sagt zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zornig bist um dieser Staude? Und Jona sagt, ja, ich bin mit Recht zornig bis an den Tod. Das ist mein Charakter, ne? Das ist mein Temperament. Mit Recht bin ich zornig. Er spricht nicht mit einem Gegenüber, das ihm auf Augenhöhe begegnet. Er spricht mit dem Allmächtigen. Er sagt, na klar habe ich recht, zornig zu sein. Die Staude ist eingegangen, ich kriege einen Sonnenstich. Jona grollt, mit Recht zürnig bis in den Tod. Das kommt in der deutschen Sprache nicht so gut rüber, aber im Urtext sind das ganz starke Worte. Jona ist eigensinnig, er lässt sich nichts sagen, nicht einmal von Gott. Und wir merken, das Besondere ist, dass Gott hier eigentlich in doppelter Weise spricht. Erleben wir das vielleicht auch so? Da gibt es zum einen die Lebensumstände. Dinge passieren in unserem Leben und wir sagen, hey, was passiert da gerade? Das gefällt mir aber nicht. Oder, Mann, geht's mir gerade gut. Aber wir erkennen nicht Gottes Reden da drin. Wenn es gut ist und wir Erfolg haben, das lassen wir uns ja gerne gefallen, nicht wahr? Und wir merken erst den Verlust, wenn es vorbei ist. Wir haben am letzten Sonntag über zwei Länder gesprochen, wir haben zwei Videos angeschaut, wo Christen nicht in Freiheit leben können, wo sie verfolgt werden. Keine Rede davon, dass sie so eine schöne Kirche nutzen könnten, Gottesdienste öffentlich ankündigen, einladen zum Weihnachtscafé Open Air im Schatten oder in der Sonne, mal sehen, unter welcher Staude wir sitzen. Ne? Ja, keine Rede davon, nicht in Nigeria, nicht in China. Man müsste es registrieren, man müsste es anmelden, man müsste damit rechnen, dass man kontrolliert wird. Was wäre, wenn die neue Regierung, die in Spanien gewählt wurde und sich gerade konstituiert, wenn sie auf einmal sagen würde, dieses Land ist katholisch und bleibt katholisch und die evangelischen Christen halten ab sofort keine öffentlichen Gottesdienste mehr. Wir würden auf einmal merken, ups, was wir bisher hatten, ist weg und wir haben es gar nicht genug wertgeschätzt. Es war einfach zu selbstverständlich. So vieles ist für uns selbstverständlich geworden und wir merken den Verlust erst, wenn es weg ist. Wer seinen Lebenspartner verloren hat, merkt den Verlust erst, wenn er nicht mehr da ist. Man hatte sich so aneinander gewöhnt und ganz selbstverständlich, dass dein Gegenüber da war. Plötzlich, einschneidend, ist es anders. Jona meint, er hätte recht, dass er mit Gott zornig ist. Er ist nicht bereit, seinen Stolz aufzugeben. Er will nicht umdenken. Jona ist ein Neinsager. Er ist nicht bereit, umzudenken und umzukehren. Er ist auch nicht bereit, zu dem Ja zu sagen, was Gott will und was Gott tut. Wir singen am Dienstag, an jedem Dienstag, solange wir bei Jona sind, dieses schöne Lied, Sag Ja zu Gottes Wegen. Für manche war es ein neues Lied, vielleicht auch inhaltlich. Jona, möchte ich sagen, Jona, mein Lieber, ich verstehe dich nur zu gut. Ich sehe mich selbst neben dir sitzen, dort auf dem Bänkchen, dort vor der Stadt Ninives, mit dem guten Blick auf diese Stadt. Ich bin mit dir entrüstet über die Gottlosigkeit, über die Menschen, die Gottes Gebote mit Füßen treten, aber auch über die Frommen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Die Wasser predigen, aber selbst Wein trinken, sagen wir so in unserer deutschen Sprache. Auch ich spüre zu vielen Menschen, die ohne Gott sind, eine große innere Distanz. Da sind Dinge passiert, wo man mir vielleicht auf die Füße getreten ist. Und ich merke, diese Distanz, ich kann sie kaum überwinden. Eigentlich sind sie mir völlig gleichgültig. Sie leben so verkehrt aus meiner Sicht. Und ich sage, dir kann man eh nicht helfen. Und ich lasse sie los. Sie sind mir egal geworden. Ich merke, ich habe mit ihnen nichts gemeinsam. Da gibt es keine Ebene. Und ich habe auch keine Lust, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und ich merke, ähnlich wie Jona habe ich auch meine eigenen Maßstäbe für das, was mir wichtig ist und für das, was für mich richtig ist. Die Dinge, die mich begeistern und die für mein Herz schlägt, die hege und pflege ich. Und in dieser meiner eigenen Welt fühle ich mich wohl. Und ich kenne auch meinen Eigensinn. Natürlich nenne ich das nicht so. Ich nenne das Charakterstärke. Nicht wahr? oder Willensstärke, und das braucht man in dieser Gemeinde. Ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und mir ist es unangenehm, wenn Gott immer wieder vom Missionsauftrag anfängt, Menschen gegenüber, mit denen ich eigentlich nicht viel zu tun haben will. Jonas gnadenloser Umgang mit den Leuten von Nineveh, er zeigt sich in seiner Entrüstung, in seiner Distanz, in seiner Maßlosigkeit und schließlich in seinem Eigensinn. Keine Handzeichen, wer sich wiedergefunden hat. Ich habe nur zwei, aber ich müsste mehr Hände heben, eigentlich. Diese Geschichte und diese Predigtreihe wäre so schade, wenn sie an diesem Punkt zu Ende wäre. Denn Gott ist der beste Seelsorger, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und von ihm wollen wir lernen. Und so wollen wir in diesem letzten Teil, die letzten paar Minuten, ich überziehe ein bisschen, von der liebevollen Seelsorge Gottes an Jona reden. Es ist ganz erstaunlich, mit wie viel Liebe Gott für seinen Boten Jona hat. Eigentlich sollte es doch irgendwann mal genug sein. Eigentlich sollte doch Gott sagen, jetzt ist das Maß voll. Es hat eigentlich schon gereicht, als du abgehauen bist. Aber jetzt bist du zornig mit mir über diese Staude und die zigtausend Leute in deiner Nachbarschaft interessieren dich nicht. Gott gibt Jona nicht auf. Diesen Typen, diesen engstirnigen Scheinheiligen, möchte ich sagen, und diesen eigensinnigen Dickschädel. Mit ganz viel Geduld und ganz liebevoller Seelsorge geht er Jona nach. Ganz behutsam nimmt er mit ihm Schritt für Schritt. Und er geht mit ihm diesen Weg und zeigt ihm den gnadenlosen Umgang mit seinen Menschen aus. Wie sieht diese liebevolle Seelsorge Gottes aus? Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Gottes Seelsorge beginnt meistens damit, dass er Fragen stellt. Zum Beispiel ganz am Anfang der Bibel: Adam, wo bist du? Und Adam merkt, das ist eine rhetorische Frage, Gott weiß, wo ich bin. Oder: Kain, wo ist dein Bruder Abel? Gott wusste, wo Abel ist. Oder viel später: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gottes Frage an Jona heißt: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Auf Hochdeutsch: Meinst du, dass du Recht hast, sauer zu sein? Gott fragt: Meinst du, dass du Recht hast? Diese seelsorgerliche Frage sollte sich jeder stellen, der seinen Lebensmut verloren hat. Es ist eben einfach nicht recht, auf Gottes Führung in unserem Leben mit Zorn, mit Wut und mit Hader zu reagieren. Wir dürfen klagen, auch vor dem Allmächtigen, aber wir haben kein Recht, ihn anzuklagen. Wir haben kein Recht, Gott zur Rechenschaft für seine Pläne zu ziehen. Wer sind wir denn? Und wer ist der Allmächtige? Sind wir nicht wie Ton in der Hand eines Töpfers? Paulus sagt: Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Im Römerbrief: Jona, was ist los? Hast du denn ganz vergessen, wie gnädig Gott dir gegenüber war? Wie er dir nachging, wie er dich gerettet hat, wie du einen neuen Auftrag bekommen hast? Jona, du bist doch selbst ein lebendiger Beweis dafür, was Gottes Gnade ist. Denn ohne sie wärst du längst am Grund des Meeres oder verdaut von diesem Walfisch oder was immer. Gott gibt ihm eine neue Chance. Und du willst Nineveh nicht einmal eine erste Chance einräumen, wo du eine zweite und eine dritte hattest? Der Unterschied zwischen dem Jona, der im Bauch des Fisches um Hilfe schreibt und dort einen Danksalm betet, und dem Jona, der jetzt trotzig und zornig Gott seinen Unmut entgegenschleudert, dieser Unterschied, der ist erschütternd. Der Fisch, der ihn gerettet hat, ist längst weg. Und die demütige Dankbarkeit für die eigene Rettung ist genauso längst weg. So sind wir Menschen, nicht wahr? So sind wir Menschen, wenn wir Gottes Gnade erlebt haben, dann reicht die Dankbarkeit eine kurze Strecke. Dann hat uns der Alltag wieder und dann haben uns die Probleme unserer Zeit wieder. Und wenn wir dann jemanden treffen, der uns gegenüber schuldig ist, dann bleibt die Gnade mitunter auf der Strecke. Wie sieht Gottes liebevolle Seelsorge aus? Gott fragt nach. Und dann gibt Gott dem Jona eine Lektion mitten im Alltag. Und die Lektion ist diese Staude. Wir glauben, dass das so ein Rizinusstrauch war, der sehr schnell wächst. Er lässt diesen Strauch wachsen, um Jonas Unmut zu begegnen und ihn davon zu befreien. Und Jona fängt wieder an, sich zu freuen. So eine kleine Staude, da kann er sich wieder freuen. Er freut sich an der Pflanze, weil sie ihm Schatten gibt in der irren Hitze. Bis heute ist für depressive Menschen die Schöpfung Gottes eine Tür heraus aus ihren Depressionen. Wenn es gelingt, den Blick von Menschen, die gefangen sind in einer Depression, auf die wunderschöne Schöpfung Gottes zu lenken, dann gelingt manchen der Schritt durch diese Tür. Und das Staunen über die Werke Gottes und das Genießen seiner Gabe, das ist wie Licht, das in diese Dunkelheit hineinfällt. Gerade in diesen Monaten November, Dezember, die als die dunklen Monate des Jahres gelten, haben wir hier an der Costa Blanca viele Menschen, die damit Probleme haben, mit Schwermut, mit Depression. Wenn es gelingt, ihren Blick auf die Schönheit dieser Welt zu lenken. Jona, er sollte von Gott lernen, ich, der Herr, bin der Schöpfer. Alles kommt von mir kommt Wachstum und Gedeihen. Ich bin es auch, der für dich sorgt, Jona. So wie diese schattenspendende Staude dir Freude und Erquickung bringt, so bin ich für dich da. Die heiße Sonne, die kommt aber auch von mir. Und auch der Wurm, der diese Staude zerfrisst, den habe ich auch geschickt. Die Dinge in deinem Leben, wo der Wurm drin ist, und wo es heiß hergeht, die kommen auch von mir, Jona. Aber wer aus der Gnade heraus lebt, der weiß, dass uns alles zum Besten dienen muss. Und Paulus schreibt, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel ich leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. So möchte ich abschließen. Wie sieht die liebevolle Seelsorge Jonas aus? Man könnte hier noch viel Zeit in diesem Text verbringen. Wir werden das am Dienstag tun. Gott, er sagt, du musstest diese Pflanze nicht groß ziehen. Sie ist von selbst gewachsen. Sie wuchs an einem Tag und du hast dich an ihr gefreut. Und auch an einem Tag verdorrte sie. Aber ganz anders Nineveh. Nineveh ist über Jahrhunderte gewachsen. Wie viel Mühe hat Gott sich mit diesen Menschen gemacht? Er sieht die vielen Menschen von Nineveh. Er sieht, dass sie eigentlich orientierungslos sind und dass ihre Gottlosigkeit aus dieser Orientierungslosigkeit herrührt. Kommt es das nicht vertraut vor? Werteverfall ist ein großes Thema in unserer Zeit. Wir sind orientierungslos geworden. Wir suchen nach Werten, die halten. Gott sagt, ich sehe die Menschen. Ich sehe sie. Ich sehe ihre Nöte und ich sehe ihre Schwächen. Und Gott sagt, ich habe sogar einen Blick für die vielen Tiere, die alle umkämen, wenn Nineveh untergehen würde. Das kann mir nicht egal sein, sagt Gott. Das lässt mich nicht kalt. Wie ist es mit uns? Mit den Schwächen und Nöten anderer? Wie gehen wir damit um? Rührt ihr Elend unser Herz? Oder provoziert das sogar unsere Wut? Wie gehe ich damit um, wenn ich beim Discounter einkaufen sehe und da sitzt ein junger Mann und bettelt? Und ich denke mir, würdest du arbeiten, müsstest du nicht betteln. Wie denken wir über die Wirtschaftsflüchtlinge, die in unsere Länder strömen? Wie gehen wir damit um? ein schwieriges Thema. Wie denken wir über die vielen in unserer unmittelbaren Umgebung, die orientierungslos sind, die nicht wissen, was rechts und links ist? Jetzt in dieser Vorweihnachtszeit werden viele Menschen dieses Fest feiern, was das Zeug hält, und die Sektkorken werden nur so knallen. Aber eigentlich Weihnachten findet überhaupt nicht statt, weil die wenigsten überhaupt wissen, was Weihnachten bedeutet. Es ging heute um das Thema, wie sieht es aus mit Gnade für dich? Habe ich ein Herz für die Menschen, denen ich im Grunde etwas zu bieten habe mit dem, was ich erlebt habe mit dem Allmächtigen? Denen ich sagen kann, du, willst du nicht Weihnachten einmal ganz anders feiern? Willst du verstehen, warum wir Kerzen anzünden? Warum wir Licht machen in dieser Weihnachtszeit? Welche Bedeutung das hat? Und was das für dich persönlich bedeuten kann? Oder sind uns solche Menschen egal? Hauptsache, wir feiern schön. Lernen mit Jona, was Gnade ist. Es ging um den gnädigen Umgang mit anderen. Gott erhält uns mit dem Buch Jona einen Spiegel vor Augen. Und ich merke, wie gnadenlos mein Umgang mit anderen mitunter ist. Aber er nimmt mich auch hinein in die Seelsorge. Er stellt Fragen und er zeigt uns sein Herz voll Barmherzigkeit. Gott will, dass wir Verbindungsrohre sind in dieser Vorweihnachtszeit, dass wir Menschen, die wir in Schwierigkeiten wissen, in besonderer Weise begegnen. Ich bin so froh, dass ich vor einer Gemeinde stehen kann, die ein offenes Herz und ein offenes Portemonnaie hatte für unsere verfolgten Geschwister in Nigeria und in China. Darf ich euren Blick einmal in eure nähere Umgebung lenken? In eure Nachbarschaft? Die Leute, die neben euch wohnen, unter euch oder auf der anderen Seite der Straße? Lass uns einen neuen Anlauf machen, gnädig mit ihm zu sein. Und ich spreche nicht zu euch, ich spreche auch zu mir. Ich habe an diesem Buch Jona für mich vorgenommen, ich will einen neuen Anlauf wagen. Ich will es noch einmal versuchen. Ich will vergessen, was war. Und ich will von der Gnade, die ich in meinem Leben selbst erlebt habe, etwas weitergeben in meinem Umfeld. Sagt ihr dazu Amen?